And action.
I only used the monitors. They didn't have monitors when I started, but I only use it to see where the background stands, to fill out the screen. But I sit next to the camera and look in the person's eyes, in the actor's eyes.
You depend on a cinematographer a lot?
Oh, yeah.
Very important, right?
I wouldn't know a lens if I tripped over. That's his job. I say, I like it clear in the front and clear in the back.
Test, test, test.
Hallo.
Na, 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 na.
Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück
Hallo.
Zu
Hallo.
Directed by Penny Marshall. Habt ihr zwei euer Gesinge gerade auf der Aufnahme drauf? Oder habt
ja,
ihr
ja,
das
ja
auch
ist auf der,
ich hab's auf der Aufnahme drauf. Okay, perfekt. Dann kann ich das da vorschneiden, weil...
Ich fände es auch schön, also, wenn wir gar keinen Kontext hätten.
Ja, genau, sonst wäre das jetzt sehr merkwürdig gewesen, aber whatever. Herzlich willkommen zurück zu Directed by Penny Marshall. Wir sind in Episode 3. Ich bin der Joe, da ist der Luke und der Ted.
Hallo.
Der gesungen hat, war der Ted, die ihn nicht kennen. Und wir sind in der dritten Episode im Jahr 1990 bei dem Film Awakenings oder auf Deutsch Zeit des Erwachens.
Alright. Könnte auch ein Coming-of-Age-Film sein. Ist es auch irgendwie. Weirdly, it is.
Du liegst nicht falsch. Mhm. Es geht um einen Film basierend auf einer wahren Begebenheit. Es spielen mit Robert De Niro, Robin Williams, John Hurt, Julie Kavner, Penelope Ann Miller, Ruth Nelson. Max von Sydow? Wo war Max von Sydow im Film?
Das war der alte Doktor, der 40 Jahre davor seine Dinger gemacht hat.
Shit, nicht erkannt. What the fuck?
Ja, da war ja noch crap. Ein Old Man Make-up. Der war noch gar nicht so alt.
Bis er es nicht mehr tragen musste. Und holy fuck, dieser Typ hat noch nie einen jungen Mann gespielt. Anyway. Und ganz viele andere. Unter anderem übrigens Vin Diesel ist in diesem Film, was ich auch nicht erkannt habe.
What?
Huh. Der spielt irgend so einen Orderly halt. Aber, also... uncredited auch noch, also wahrscheinlich ist es in einer Szene mal zu sehen. Aber
sehr
ich,
lustig.
Ja, habe offensichtlich ein paar Leute übersehen. Als ich diesen Film geguckt habe, wie gesagt, er basiert auf einer wahren Geschichte, fiktionalisiert natürlich für den Film. Robin Williams spielt Dr. Malcolm Sayer, einen Doktor, der eigentlich Forschung betreiben will, aber einen Job, wie sagt man, an einem Mental Institution. Was ist das deutsche Wort? An einer
Genau. Man hätte zu dieser Zeit Irrenanstalt gesagt, aber das ist nicht mehr das Wort.
Ja, genau, aber was ist denn das Wort?
Psychiatrische Station.
Psychiatrische
Einrichtung. Psychiatrische
Einrichtung. Psychiatrische Einrichtung. Institution, danke schön.
Psychiatrie.
Der in einer Psychiatrie. Oh Gott. Ja, genau, deutlich mehr. In einer Psychiatrie einen Job annimmt und dort auf Patienten trifft, die alle in einem katatonischen Zustand sind und alle eine bestimmte Krankheit in den 20ern überlebt haben, als Kinder größtenteils oder junge Leute auf jeden Fall. Und inzwischen, das spielt in den 60ern, inzwischen alle halt 40 Jahre älter sind und eben ihr ganzes Leben lang im Prinzip sich nicht bewegt haben. Aber er vermutet ziemlich schnell, dass die nicht ganz, also zumindest mental nicht wirklich weg sind, sondern nur körperlich. Und probiert dann ein Parkinson-Medikament an denen aus, was ziemlich schnell Wirkung zeigt und diese ganzen Leute für einen Zeitraum wieder nahezu gesund werden oder halt einfach sich bewegen können, wieder voll da sind und so weiter und dann Stück für Stück leider alle wieder in ihren Ursprungszustand zurückverfallen. Und das wirklich passiert. In dem Fall ist es so ein bisschen fokussiert auf die Beziehung zu einem Patienten, gespielt von Robert De Niro und seitdem seine Story und die Beziehung zwischen den beiden und genau, also so exemplarisch an ihm, diesen tatsächlichen Vorfall und darum geht es in dem Film. Das ist tada und gleichzeitig, genau, Robin Williams wächst an dem Ding und ist noch so ein bisschen verknallt in eine Schwester, aber da wird nie was draus.
Ja, am Ende so ein bisschen so der Ansatz davon.
So kinder.
Ja.
Aber das ist die Story. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich letztes Mal angefangen habe. Ted, ich glaube, ich fange mit dir an. Kannst du den Film schon und wie ging es dir jetzt beim Anschauen?
Ich kannte den Film nicht. Ich glaube, wie so fast alle Personen, würde ich sagen. Also der kam für mich vollkommen aus dem Nichts. Ich war sehr, sehr aufgeregt zu sehen, was für ein Film Robin Williams und Robert De Niro zusammensteckt in den zwei in zwei Hauptrollen und war deswegen einfach sehr excited. Ich habe lange keinen Robin Williams Film mehr angeschaut. Ich glaube, das schon öfter mal erwähnt, dass ich mich gerne und oft an diesen Mann erinnere und an seine Filme. Und deswegen war ich hier sehr gespannt drauf. Ich glaube, das ist, ich habe gerade auf seiner auf dem Letterboxd nachgeschaut. Das könnte so eine seiner ersten, oder vielleicht sogar die erste, nee, eine seiner ersten nach Dead Poets Society wahrscheinlich, so dramatische Rollen, nicht so richtig komplett komische Rollen.
Ja, ja, ja. War definitiv nach Dead Poets Society, aber ja. Ziemlich bald danach, ja.
Ja, ich glaube, die sind vielleicht ein Jahr auseinander. Aber ja, ich wusste nichts über diesen Film. Mir war nicht bewusst, dass es irgendwie based on a true story, als es dann da in der Title Sequence kam. Und ich war emotional sehr gerührt von diesem Film, muss ich sagen. Ich finde, Penny Marshall zeigt sich hier sehr zurückhaltend und lässt so diese schon so menschlich große Story für sich einfach stehen, weil dass das halt wirklich passiert ist, ist halt schon. Das macht es halt schon viel spezieller, als es eigentlich, also als die Story an sich eigentlich ist. Einfach, dass es wirklich so passiert ist. Und ich muss sagen, an vielen Stellen einfach, es war nicht mal die Dramaturgie der Szene, die die Tränen kommen lassen hat, sondern einfach nur so, ich habe auch diese Sachen angeschaut und oh fuck, es ist halt wirklich passiert. Vor allem halt so irgendwie, bei mir hat es direkt angefangen, irgendwie als Robert De Niro so das erste Mal lächelt. Und dann so die ersten Anzeichen von Besserung gibt. Und dann direkt danach, so 5 Minuten später, wo er dann seine Mutter umarmt, wenn sie ins Training kommt, dann bin ich vollkommen zusammengebrochen in der Szene. noch bevor die Mutter ins Bild reinkommt, ich so, oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Und tatsächlich hat es mich sehr getroffen. Und bis zum Ende vom Film hin war ich dann einfach nur so, ich war in einem Modus, wo ich einfach nur die ganze Zeit noch einfach nur wegen Robin Williams geweint habe, weil ich mich an ihn die ganze Zeit gedacht habe, weil es irgendwie so mal auf dieser Ebene nochmal für mich was ein bisschen was anderes war. Aber im Großen und Ganzen, ich finde es einen sehr kompetent gemachten Film und der hat mich einfach emotional stark gepackt, überraschend stark gepackt. Ich hätte es nicht gedacht, so wie er halt inszeniert ist. Natürlich geht's jetzt, hier gibt es keinen irgendwie großen Konflikt in der Story, sondern es wird einfach nur gezeigt, diese Awakenings in 1969. Mhm. Und die sind halt schon sehr aussagekräftig so für sich selbst. I like it. Mhm. I cried.
Sehr gut, sehr gut. Luke, wie war es bei dir?
Ich mochte ihn auch. Ich glaube, ich mochte ihn auch so. Ich stimme Ted absolut zu. Es ist ein extrem kompetent gemachter Film, der genau weiß, also der weiß, was er tut. So, also ich habe ihn ein Tearjerker in meiner Review genannt und das nicht auf einer negativen Ebene, sondern auf einer, okay, der weiß, was er tut. Und es ist okay. Ich finde besonders schön irgendwie, dass auch so, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so hervorhebe, aber irgendwie ist es mir bei diesem Film besonders aufgefallen, dass so das Drumherum der Patienten irgendwie mehr gezeigt wird, als das Drumherum vom großen Helden so ein bisschen. Also seins wird auch gezeigt, aber halt auch irgendwie die Angehörigen der Patienten und irgendwie auch so die Origin-Story von Robert De Niro. So, also da habe ich ganz, in der Anfangsszene habe ich kurz gedacht, oh, also ich wusste überhaupt nichts über diesen Film. Wird das jetzt eine bessere Version von vom ersten Teil von Once Upon a Time in America? So, einfach weil die halt dieses 20er-Jahre-Zeugs anhatten und in New York sind.
Okay, einfach nur vom Setting.
Einfach nur vom Set-Design her und dann sind halt so drei Jungs. Und sind halt irgendwie, und da dachte ich, oh, kriegen wir jetzt eine emotional starke, ähnlich emotional starke, aber halt einfach nicht so fucked up am Ende dann, hoffentlich.
Ja.
Aber ja, dann wurde es natürlich was anderes.
Ich habe tatsächlich erwartet, dass es dann irgendwie, als dann Robin Williams wieder kommt, dass es so, ah, jetzt werden die alten Freunde reunited.
Ja, ja, ja.
So im Storymäßigen drin war. Ah, okay, das sind sicher einer von diesen zwei Jungs, die weggelaufen sind. Einer von den Freunden und jetzt können sie reconnecten.
Das wäre eine Klischeefalle gewesen. Haben sie nicht gemacht.
Finde ich gut.
Ja, ich finde es spannend, dass es auf einem echten Fall basiert, weil es ist ein erstaunlich menschenwürdiger Umgang in einem System, das zu dieser Zeit, wie man auch sieht, nicht sehr menschenfreundlich mit ihren Insassen umgegangen ist. Mhm. Und ja, würde mich interessieren. Ich habe gesehen, dass irgendwie Robin Williams oder Robert De Niro, einer von beiden, dass irgendjemand in diesem Set mit der letzten Überlebenden von diesem ganzen Ding irgendwie geredet hat. Ja. Ist schon spannend irgendwie, dass das quasi noch in die Lebzeiten von Menschen reinreicht, die jetzt leben, während wir am Leben sind. Weil, ich meine, die waren wahrscheinlich schon tot, als wir so rumgelaufen sind.
Ja.
Aber verrückt, ne? Das ist trotzdem, also dass es quasi über eine Generation hinweg noch so nah an uns dran ist. So diese Zeit, in der, ja, keine Ahnung, sie sind halt gelähmt. Wir füttern sie und dann sterben sie irgendwann.
Ich meine, es wird der Satz gesagt, wir nennen das auch den Garten, weil wir wässern sie, füttern sie und schauen, dass sie nicht sterben.
Genau, so. Genau das.
Und das war's.
Ja. Und das ist schon,
Verwahrung halt.
Ja, genau. Das ist schon, jo, schon hart. Genau, so viel von mir. Wie ging's dir denn mit?
Ja, ich kannte den auch noch nicht davor. Ich hatte auch keine Ahnung von gar nichts. Also ich versuche ja so blind wie möglich in die Filme reinzugehen. Und erstmal, ich stand am Anfang des Films irgendwo based on a true story.
Ja.
Okay, das habe ich verpennt. Weil, und ich wusste ja auch gar nichts über das Setting und so, ne? Und irgendwann in dem Film, wo dann das tatsächliche Erwachen dieser, vor allem erst halt Robert De Niro und dann der anderen Patienten funktioniert, habe ich mir so gedacht, also das muss ja fast auf einer wahren Geschichte basieren, weil so als wenn du das dir jetzt einfach ausdenkst, das wäre ja irgendwie blöd. Also das wäre ja irgendwie scheiße. Und dann musste ich kurz nachschauen. Auf der DVD-Box steht es dann, glaube ich, drauf, basierend auf einer wahren Geschichte. Und da war ich so, holy fuck! Was zur Hölle? Warum weiß ich nichts darüber? Und das war dann echt so, also der Film hat ganz schön reingehauen, einfach dadurch, dass ich nicht wusste, dass es halt am Ende auch wieder Rückgänge, also ne, dass die alle wieder in ihren Ursprungszustand zurückverfallen sind. Und hat dann so eine ganz schöne Google-Orgie meinerseits nach sich gezogen, wo ich dann halt so ein bisschen was zu dem echten Fall gegoogelt habe und dann auf so ganz viele Berichte von auch anderen solchen Vorfällen in Unterschied, also ne, auch dann, wo Leute darüber berichtet haben, wenn sie irgendwie Eltern haben, die dement sind oder so, die dann plötzlich, wo dann plötzlich ein Medikament mal eine Zeit lang anschlägt und sie dann für eine Zeit lang wieder total klar im Kopf sind und dann irgendwann verschwindet das dann wieder und so. Also dann lauter solche Fälle gelesen einfach. Irre, noch nie was davon mitgekriegt, gehört, bla. Ja, also auch, wo dann Leute einfach über diesen Film geschrieben haben, oh, wow, ich habe den jetzt erst gesehen und das ist genau meine Erfahrung mit meinem Vater, der irgendwie dement ist, aber vor einer Zeit, da war er für 2 Wochen mal komplett wieder da, so. Und total irre, einfach irre Geschichten, so generell. Und halt Film, also, na klar, macht man da einen Film drüber, also ist halt mega irre und filmisch und dramatisch und alles und so. Und entsprechend gut hat mir der Film eigentlich gefallen. Also ich fand den sehr, sehr geil. Ich fand generell, also Robin Williams ist halt perfekt in der Rolle und das trifft genauso in so eine Zeit rein, wo er lauter solche Charaktere gespielt hat, bis hin dann zu Good Will Hunting natürlich, was vielleicht der, ich weiß nicht, ob das der letzte dieser Art von Charakteren waren, eventuell. Es war ja 7 Jahre, acht Jahre danach.
Maybe. Ja, doch, das ist so in den 2000ern war er dann wieder.
Genau, da war er dann wieder mehr in Komödien unterwegs. Ja. Ich glaube, das war so gerade die 90er, die so von eben hier, das war, wann war der hier? 1990, ne? Genau.
1990, ja.
Und Dead Poets Society ist 89, also der war direkt davor. Also von Dead Poets Society bis Good Will Hunting hat er so eine Reihe an Filmen, wo er immer so einen guten Charakter gespielt hat oder so ein, ja, sehr, sehr menschliche, sehr, sehr.
Ja, menschliches.
Empathische Charaktere, sagen wir es mal so.
Mhm.
Unterschiedlicher Facetten natürlich. War richtig gut drin. Robert De Niro hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, generell, manchmal ging mir der Film so ein bisschen zu sehr in die Sentimentalität, hatte sich da zu sehr, du hast es, glaube ich, Tearjerker genannt, Luke, ne, so ein bisschen sehr reingelegt in dieses, aber das ist auch so ein 90er-Jahre-Ding einfach, oder ne, Ende 80er bis Mitte 90er, da gab es eine ganze Reihe dieser Filme, die so dramatische Events dann, ne, hast du die, so einen bestimmten Klang, Klaviermusik und eine bestimmte Inszenierung, das war so ein ganz modern in dieser Zeit einfach, so ein bisschen so Melodrama, so auch sehr melodramatisch zu spielen, da bin ich da jetzt nicht so drauf angesprungen, meistens, aber nichtsdestotrotz hat mich die emotionale Ehrlichkeit in der Geschichte einfach ziemlich begeistert. Und ich meine, also es ist halt einfach eine sehr, sehr tragische Geschichte menschlichen Extrems. So, ne? Also einfach sich reinzuversetzen in diese Leute, die irgendwie über 40 Jahre mehr oder weniger in ihrem Kopf gefangen waren. So, und dann plötzlich in eine Realität kommen, die sie nicht kennen. Ne? Also das ist ja wirklich so, viele von denen, ne, auch Robert De Niro denkt ja einfach noch, er ist ja eigentlich 12, so, ne, weil halt einfach, sein Körper hat sich weiterentwickelt, aber sein Hirn nicht in der Zeit.
Es ist nach Big irgendwie interessant, tatsächlich, das ist so,
ja,
quasi wieder ein 12-Jähriger im Körper eines Erwachsenen.
Um da ein bisschen zu korrigieren, ich glaube, mit 12 hat er die Symptome gehabt, aber ich glaube, wenn sie drüber reden, ist er erst mit 20.
Stimmt,
wirklich dann gelähmt gewesen.
Also halt einfach sich als jüngerer
Mann einfach so 40 Jahre gesprungen ist. Ja,
ja. Ja, ohne es mitzukriegen, so mehr oder weniger. Und andere halt auch, ne? Also, weiß auch, die eine, die ja so ein bisschen prominent ist, die immer zu dem Fenster hingeht, die sagt doch auch irgendwie, sie war doch gerade erst Mitte, Anfang 20 oder so, ne? Mhm. Und jetzt ist sie plötzlich alt. Also, ja, einfach, sich da rein zu versetzen, ist halt einfach schon einfach durchgeknallt, ne? Und dann einfach sich nur ansatzweise zu überlegen, wie das ist, okay, du kriegst irgendwie ein Leben geschenkt und dann merkst du plötzlich Stück für Stück, oh mein Gott, das ist temporär, das geht wieder weg.
Ja.
Was ein fucking Albtraum.
Es ist Emotion und Drama auf höchstem Grade, weil dir einfach das weggenommen wird. Auch diese eine Line, wo er dann Max von Sydow mit dem alten Doktor redet und er dann, ja, absolut keine Brain Activity, die sind komplett weg. Und dann, wieso denken sie das? Was ist der Beweis? Ja, ja, weil die Alternative einfach undenkbar ist.
Boah, ja, das ist eine gute Line. Ja. Fucking ey.
Ja, es ist im eigenen Körper eingesperrt zu sein. Es ist, man,
ja, das ist einfach es grausam. Ist,
also, man kann sich es gar nicht vorstellen. Ja. Also das ist einfach, nee. Man kann sich es irgendwie gar nicht einbilden.
Und da muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen damit connected, weil ich habe mich daran erinnert, dass es bei mein Opa hatte Parkinson. Und bei dem war es auch so, dass es immer wieder, also zu einer Zeit, als er noch sprechen konnte, haben wir immer wieder gemerkt, dass er halt alles mitkriegt und sich Sachen merken kann. Also da wäre es fast ein Segen gewesen, wenn er dann halt dement gewesen wäre, stattdessen oder noch zusätzlich oder so. Also es wenigstens nicht sich merkt oder nicht mitkriegt, wie schlimm es um ihn steht. So.
Uff.
Also das ist schon übel. Also so will ich, real talk, so will ich nicht gehen.
Ja.
Ja. Also da lasse ich mir vorher die Geräte abstellen, glaube ich.
Ja.
Ja, das ist schon übel. Also, ja, und ich glaube, ja, eben, also gerade dadurch, dass sie Hoffnung haben und dass es dann einfach unaufhaltsam wieder zurückgeht, das ist schon übel.
Ja. Und es halt einfach keine Erklärung so wirklich dafür gibt, ne? Irgendwie das Medikament war so, hat irgendwas ausgelöst, was das irgendwie eine Zeit lang irgendwie wieder in Normalzustand versetzt hat und dann hat es nicht mehr funktioniert und bis heute, also zumindest in dem kurzen Google-Ding, keiner weiß warum. So, ja. Ne? Und halt einfach, das passiert, also, ne, weil ich eben mehrere solcher Fälle auch bis heute gefunden habe, wo sowas immer mal wieder vorkommt mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern, so, ne, wo dann plötzlich irgendwas, ein Körper einfach auf irgendwas anschlägt und keiner weiß, warum es jetzt ausgerechnet anschlägt und warum es dann auch plötzlich nicht mehr funktioniert. So.
Ja, das ist halt einfach so. Ja, also es ist ja mit Depressionsmedikation zum Beispiel hier Ding, wie heißt Lithium. Man gibt es einfach, man weiß nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert.
Ja, crazy einfach. Ja. Ganz crazy und furchtbar und schön auch so, ne, dass die diesen Moment hatten und alles. Irres Ding.
So schnulzig die Message vom Film auch ist, dieses, ah ja, die Leute haben vergessen zu leben, man muss sich an die kleinen Dinge irgendwie halten und all das.
Ja.
So Klischee wie diese Idee auch ist, die passt einfach so, also die ist aber so perfekt kommuniziert in diesem Film, weil diese Earnestness halt in all diesen Charakteren und vor allem halt auch in Robert De Niro so herausstrahlt. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich hab einfach mehrfach geheult bei diesem Film, weil einfach die Situation an sich schon so emotional ist, dass man fast, also dass man halt einfach fast nichts machen muss und das ist die Sache und das ist auch die Sache. Penny Marshall hatte auch fast nichts gemacht. Sie ist so manchmal so ein bisschen ins Melodrama, oder was du auch gesagt hast, ja, und dann diese Musik und ein bisschen das Setting und so ein bisschen die Richtung, aber zum größten Teil musste man das nicht machen, weil es einfach so stark an sich war, dass diese Geschichte, die da erzählt wurde. Ja, nee, wie Luca vorhin erwähnt hat, ich finde es so stark, einfach nur dieser Fokus halt auch irgendwie so einfach auf alle diese Menschen.
Mhm.
Klar, wir haben unsere Protagonisten, aber halt ich hätte das Gefühl, wenn so ein ähnlicher Film mit so zwei riesigen Stars gemacht werden würde heute, würde dieser Fokus nie und nimmer da sein auf die ganzen restlichen Charaktere, auf die ganzen restlichen Beziehungen und wie sich da wie die miteinander irgendwie sich, wie einfach, wie er Teil von einer Gruppe ist, auch als De Niro wieder zurückkommt, nachdem sie ihn eingesperrt haben, als er ein bisschen ausgelastet ist. So einfach, ich kann mir so einen Film nicht vorstellen, heutzutage. Also, dass sich die Filmemacher die Zeit nehmen, auch die anderen Charaktere irgendwie auch wirklich Charaktere sein zu lassen, weil es dann einfach auch nicht nur eine Person passiert ist, sondern keine Ahnung, wie viel. Ich meine, das war eine Epidemie in den 20ern und dann die Leute, die überlebt haben, die waren halt dann alle gelähmt für bis zum Ende.
Ja. Also ich glaube, der echte Fall waren über 80 oder so. Die da,
krass.
Und auch nicht alle auf einmal, so wie es im Film ist, sondern halt Stück für Stück. Und
manche
länger, manche kürzer. Ne? Das ist im Film halt sehr gestreamlined und Charaktere kombiniert und so. Aber genau, ich glaube, über 80 war der tatsächliche Fall. Halt irre einfach. Also ja. Mindblowing Shit. Ein paar Hintergrundinfos.
Ja.
Und ich muss mich, was heißt entschuldigen, aber halt, die letzten zwei Episoden haben wir aufgenommen, da hatte ich ein bisschen Internetrecherche gemacht. Und in der Zwischenzeit weil ich es ja nicht lassen kann, habe ich angefangen, zwei Biografien zu Peter Marshall zu lesen. Ich hatte das bei der letzten Aufnahme noch nicht gemacht, weil halt ihre Autobiografie konnte ich in Printform nirgendwo finden. Und dann habe ich mir eine andere Biografie halt bestellt, aber die war dann halt noch nicht da. Und dann habe ich festgestellt, oh shit, von ihrer Autobiografie gibt es ein Hörbuch. Von ihr selbst gelesen. Wie geil.
Wow.
Und dann habe ich das angefangen. Sehr zu empfehlen übrigens, wenn man so ein bisschen ein Feeling für sie als Person auch kriegen will, weil sie es halt selber liest. Und mein Gott, ihr extrem breiter New Yorker Akzent ist fucking lustig. So ganz generell. Und auch so die Geschichten, die sie darin erzählt, sind halt einfach vor allem von ihr selber gelesen auch noch sehr lustig. Und so, ich würde gerne noch so ein paar Sachen ergänzen zu dem, was vor allem in der ersten Episode erzählt habe. Was ich, glaube ich, nicht so rübergebracht habe in der ersten Episode, vor allem, weil es mir nicht bewusst war, ist, was für ein Star Penny Marshall war, als sie Regie angefangen hat zu machen. Weil diese Sitcom, in der sie eine Hauptperson, eine der zwei Hauptcharaktere war, Laverne and Shirley, war die Sitcom für 7, 8 Jahre lang. Die Nummer 1 Sitcom der USA. Irgendwie, was weiß ich, 30 Millionen, 40 Millionen Zuschauer pro Episode über Jahre hinweg. Ich glaube, das habe ich nicht adäquat genug gesagt, wie so bekannt diese Frau war, als sie halt als Sitcom-Star, als sie angefangen hat, Filme zu machen. Einfach irre. Das ist mir nochmal so klar geworden, wo ich es dann jetzt gelesen und gehört habe. Und auch einfach, in welchen Zirkeln sich Penny Marshall so rumgetrieben hat. Also zum Beispiel, was ich nicht wusste, was ich erst aus der Autobiografie gehört habe, ist, die und Carrie Fisher waren Best Friends. Hm. Also gerade zu der Zeit und so, und sind die ganze Zeit zusammen rumgehacken. Und so generell diese ganze SNL-Crowd, ne, Rob Reiner und Jim Belushi und so, ne, das war so deren, ihre Crowd. Und ja, gab wohl, also mit Sicherheit, also auch wie sie selber erzählt, die ein oder andere sehr drogenüberladene Party und so weiter. Vor allem mit Carrie Fisher und Co.
Ja, Mann, die 80er.
Genau, das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich das dann einfach sehr interessant fand. Und die Autobiografie kann ich sehr empfehlen. Die andere, die ich lese, ist so ein bisschen lame, aber die Autobiografie ist tatsächlich sehr lustig. Vor allem, weil sie beginnt mit so einer Geschichte, wo bei ihr zu Hause eingebrochen wurde von zwei Einbrechern und einer von denen hatte einen Katana. Und letztlich ist es drauf rausgelaufen, dass sie sie erkannt haben und sich dann dafür entschuldigt haben, der eine hat sich dann dafür entschuldigt, dass sie bei eingebrochen ist. Und dann der andere ist dann irgendwie abgehauen und dann hat die Polizei sie den irgendwie erwischt und dann musste sie im Nachthemd irgendwo hingefahren werden, um sie zu identifizieren. Crazy Geschichte. Lest die Autobiografie oder hört sie vor allem. Sehr lustig. Die Frau hatte ein Leben. So.
Wow.
Awakenings. Das Drehbuch für Awakenings basiert auf der wahren Geschichte, wie schon gesagt. Und das Drehbuch lag bei Fox rum und galt als totes Projekt, als sie sich angefangen hat, dafür zu interessieren, weil halt ganz viele Leute das versucht haben oder sich da dran versucht haben und es halt nie so wirklich zustande gekommen. Und nach dem Erfolg von Big hat sie bei 20th Century Fox ein Büro bekommen auf dem Studiogelände. Die wollten mit ihr arbeiten und sie hat halt das Drehbuch gelesen und die Geschichte hat sie halt sehr an ihre Mutter erinnert. In den letzten, also ihre Mutter hatte Demenz und in den letzten Jahren der Demenz, ja, daran hat halt so die Geschichte sie erinnert. Und sie war auch diejenige, die Robert De Niro mit an Bord geholt hat, weil der war ja, falls ihr euch erinnert in der letzten Episode, der war für Big im Gespräch für die Tom Hanks Rolle ganz früh.
Stimmt.
Ja, die wollten zusammenarbeiten, da ist es am Geld gescheitert und hier, der hat, also sie wollte ihn eigentlich für die Robin Williams Rolle haben. Und er hat gesagt, ne, wenn dann, spiele ich den anderen Typ. So, nach dem Motto, wenn dann, hole ich mir den Oscar. Also es war schon so ein bisschen, ne, also das ist die Prestigerolle, dafür wird man über mich reden. So. Fox an sich war aber leider nicht überzeugt von dem Projekt und deswegen hat Penny Marshall sie überreden können, dass sie das Projekt dass sie die Erlaubnis von Fox bekommen hat, das Projekt an andere Studios zu pitchen, ne, und zu schauen, ob sie es irgendwo anders unterbringt. Und sie hat dann Dawn Leslie Steele bei Columbia davon überzeugen können, die übrigens die erste Frau an der Spitze eines US-Filmstudios war mit Columbia Pictures zu dieser Zeit, das damals noch nicht zu Sony gehört hat. Während dem Dreh dieses Films wurde Columbia dann von Sony gekauft und dann war sie nicht mehr an der Spitze von Columbia. Aber okay. So, das war diese Übergangsphase, weil heutzutage kennt man ja das Columbia-Logo immer vor einem Sony-Film meistens, weil es so mit der Produktionsarm von Sony ist. Genau, und Columbia hat dem Film dann grünes Licht gegeben. Gedreht wurde in einer echten psychiatrischen Anstalt, die auch in vollem Betrieb war währenddessen. Also, und es wurden auch wohl mehrmals in Szenen echte Patienten verwendet, die halt vor Ort waren und also ne, halt als Statisten im Hintergrund.
Das würde mich jetzt interessieren, wie viel sie an dem Set verändern mussten, damit es visuell so ist, weil also in den 90er Jahren.
Das hätte mich auch interessiert. Ja, da habe ich aber jetzt nicht so wirklich Infos dazu.
Okay.
Also generell, so viele Infos über den Film gibt es jetzt nicht. Aber das fand ich noch ganz interessant. Und also, sie haben wohl auch so drüber geredet, dass man halt, ne, halt den Lärm des der Anstalt halt die ganze Zeit gehört hat. Ne? Mhm. Auch wenn man am Set war und dass das halt viel dazu beigetragen hat, so für die Atmosphäre am Set und dass sich alle so der Wichtigkeit der Geschichte so ein bisschen bewusst waren. Mhm. Einfach auch, weil sie im Kontakt mit Patienten die ganze Zeit waren.
Ich meine,
ja. Unweigerlich. So, so viel mal zu den ersten Hintergrundinfos zu diesem Film. Habt ihr irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt zu diesem Film? Worüber wollt ihr als erstes reden?
Ich finde es übrigens sehr lustig, sorry, direkt das total out of left field. Vor genau 32 Jahren zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist dieser Film in Deutschland rausgekommen.
Okay.
Also am 14. Februar 1991 in die Kinos gekommen.
Was für ein schöner Valentinsfilm.
Habe ich gerade auch
meine
gedacht.
Güte.
Ich meine, ja, Tearjerker halt, ne?
Ja,
also da,
ja, das stimmt schon.
Da kommt man sich näher, wenn man zusammen diesen Film anschaut.
Ja, ja. Da wird man sich zu trösten haben gegenseitig.
Ich würde gerne über die Performance von Robert De Niro sprechen. Die ist wirklich gut. Tatsächlich, finde ich, das graduelle Aufwachen, was ein bisschen plötzlich irgendwie, dass er dann sehr ohne Mühe plötzlich läuft, nachdem er irgendwie 30, 40 Jahre katatonisch war, aber gut.
Das war, ist also offensichtlich eine Filmerfindung, ne?
Ja.
Also dass der, dass da war viel Physical Therapy, also Therapie und so weiter nötig, damit die halt das wieder an Muskelaufbau und so weiter wieder machen konnten. Aber ja.
Aber einfach dieses graduelle wieder zurückfallen in die Symptome ist einfach wirklich wirklich stark akkurat gespielt und tut wirklich auch weh, also es zu sehen. So. Und es ist gut, dass der Film so respektvoll damit umgeht, weil die Art und Weise, wie er es spielt, könnte bei weniger respektvollen Filmen dazu einladen, dass es offensive wird, in meinen Augen. Aber da quasi durch die Balance, die wir durch Robin Williams' Rolle haben, ist es, und auch nicht nur seine, sondern auch hier der Love Interest, die macht da auch ganz viel dazu mit. Ich weiß gerade nicht mehr, wer.
Julie Kavner.
Genau,
ist, glaub ich,
Julie
Kavner.
Spielt die nicht die Schwester, die, naja, wie auch immer. Also die junge Frau, in die er sich verliebt. Das Penelope Ann Miller spielt die Rolle.
Ach so.
Genau, also das hilft. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und ja, ich meine, er ist natürlich so unsere eigentliche Hauptfigur so ein bisschen manchmal. Also es ist so seine Entwicklung und sein Drama, an dem das so der emotionale Kern dieses Films ist für mich, irgendwie in meinem Erleben. Und das ist einfach herzzerreißend. Das habe ich super viel einfach gesagt. Als Statement.
Lass uns drüber reden.
Ja,
ja, also wo ich dir 100% zustimme, ist mit Robert De Niro's Performance und dem Blick, den der Film halt auf den Charakter und die Krankheit hat, habe ich mir mehrmals gedacht, gerade wenn er dann wieder zurückrutscht in die Symptomatik, dass das sehr schnell entweder unverhofft komisch sein könnte oder halt offensive, je nachdem, wie es halt inszeniert ist. Und mir ging es eben auch so, dass ich fand, das war sehr respektvoll inszeniert, also empathisch dem Charakter gegenüber. So, ne?
Ja.
Also. Und es war wohl auch, also Robert De Niro's Performance laut dem Typen der das Buch geschrieben hat und der echte Arzt war, der den echten Fall betreut hat, auf dem Robin Williams das Charakter basiert. Der war auch wohl viel am Set und war wohl sehr begeistert von Robert De Niro's Performance, weil er gemeint hat, also der ist eigentlich nicht zu unterscheiden von einem echten Patienten. Und das habe ich jetzt mir jetzt nicht aufgeschrieben, habe es nur so im Hinterkopf noch, aber der hat wohl so Tests mit dem gemacht, die er mit den echten Patienten gemacht hat und hat gemeint, also eigentlich eine Person, die nicht diese Krankheit hat, hätte das nicht faken können, also ne, diese Reaktionen und so weiter. Und er hat wohl einfach Reaktionen gehabt wie ein Mensch, der diese der diesen Zustand hat, der diese Krankheit hat, und zwar wohl nicht zu unterscheiden von einem echten Patienten.
Mhm, krass.
Dedication. Also, ja. Das merkt man schon. Also das ist genau diese Sache, dass also sowohl seine Intensität in der Art und Weise, wie er sich für solche Rollen vorbereitet, und seinen Respekt, den er vor so einem Charakter hat, dass er halt auch die nötige Menschlichkeit damit reinbringt, und halt auf der anderen Seite Penny Marshall, die halt auch so auch den Kontext schafft, das so empathisch wie möglich darzustellen. Da haben wir auch über Big drüber geredet. Und so, okay, Big in den Händen eines anderen Regisseurs, eines männlichen Regisseurs, wäre wahrscheinlich eklig gewesen.
Ja.
Und genauso dieser Film hätte sehr schnell einfach ins Melodrama gehen können, zu sehr, oder halt da ins unverhofft Komische oder ins so ein bisschen Problematische, in der es halt dargestellt wird, die Krankheit. Und das war hier halt echt eine Glanzleistung, weil für mich zum Beispiel, ich habe mir darüber noch überhaupt gar nicht Gedanken gemacht, bis ihr das angesprochen hattet, weil während dem Film war es einfach, es war so gut, es war so respektvoll dargestellt, dass es mir gar nicht so als Konzept in meinen Kopf gekommen ist während dem Anschauen. Es war so, ja.
Yeah.
Natürlich habe ich mir gedacht, ah, ja, dieser Mann, der ist richtig, richtig dedicated, der will es so gut wie möglich hier darstellen, und ich war auch sehr beeindruckt. Und ja, halt, ich fand's lustig, wie, nicht lustig, aber ich fand's interessant, wie am Ende beide Performances, also auch De Niro und Williams, so einfach so körperlich stark waren. Es war so richtig physical acting, was beide gemacht haben, weil halt auch Williams mit seinem irgendwie so super Nerd, so borderline, irgendwie, er ist auf dem Spektrum und kann Menschen nicht verstehen, und halt auch diese Szene, wo er nicht tanzen will, wo sie in diese Bar gehen, und wo ich mir denke, so, ah ja, Robin Williams, halt genau so das Gegenteil von so, wie man eigentlich kennt, oder auch, was für Charaktere er davor gespielt hat, und trotzdem schafft er es, irgendwie genau diese Energie da reinzubringen, also die größte awkward Person im Raum zu sein. Und halt auch glaubhaft awkward zu sein. Nee, ich fand es einfach sehr, sehr stark. Es ist sehr schwer bei solchen Schauspielern, die einfach so groß sind und solche Stars sind. Es ist teilweise sehr schwer, die Charaktere zu sehen, die sie spielen. So, es ist immer so, ah, okay, hier ist Robert De Niro, der das gerade macht. Und hier ist Robin Williams, der das gerade macht. Und ich finde tatsächlich hier an vielen Stellen sah ich das nicht so, wo sie mich dann wirklich davon überzeugt haben, dass das halt so wirkliche dreidimensionale Menschen sind, die halt auch wirkliche dreidimensionale Menschen waren, auf denen dieser Film basiert.
Ja.
I was impressed.
Übrigens, Julie Kavner, die Schwester spielt, die sich auf jeden Fall in Robin Williams' Charakter verliebt.
Oh ja, Marge.
Und, ja, genau, ist die Stimme von Marge Simpson.
Ach,
seit
witzig.
Anfang der Simpsons bis heute.
Yep. Ja, ich habe es mir gedacht, als ich es angeschaut habe. Ich habe dann auf Letterboxd auf ihre restlichen Filme geschaut. Ich so, ah, okay, The Simpsons The Movie ist Top 1. Und dann so, oh ja, natürlich, das ist Marge.
Ja, seit 1989 bis 2023 hat die 738 Episoden Simpsons gesprochen.
Holy shit.
Ja. Und übrigens, also da auch, ne, total direkt wieder die Penny Marshall Connection. Weil Penny Marshall ja dick mit James L. Brooks, dem Produzenten der Simpsons, war.
Ja. Yeah.
Also macht Sinn, dass die sich kannten oder dass irgendwie so die Connection zustande gekommen ist.
Dass die Frau überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes hat.
Ja, ich schätze mal, also holy shit, gut für sie, ne? Ja. Also ich schätze mal, die wird dann sich an den Simpsons dumm und dämlich verdienen.
Ja.
Und macht wahrscheinlich einmal im Jahr irgendwie so eine 2 Wochen Voice-Session und das war's.
Okay.
Also so wie ich den Animationsprozess kenne und vor allem halt, also ne, gerade so eine Serie, die irgendwie 20-Minuten-Episoden sind.
Ja, right. Ja,
das stimmt. Ja, schon. Oder lass es mehrmals im Jahr mal so ein paar Tage hier und da sein oder so. Aber die, gerade der Cast, die irgendwie seit 1989 dabei sind, ich will gar nicht wissen, was die pro Episode kriegen.
Also, crazy.
Mit Sicherheit nicht vergleichbar mit Leuten, mit Live-Action-Schauspielern, die irgendwie lange in der Serie sind. Weil Voice-Actors haben ja keine Union oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, das wird nicht günstig sein.
Ja, für die größte Animated Show aller Zeiten.
Ja, das, ja. Und übrigens, damit wollte ich eigentlich darauf hinaus, ihr Charakter hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand's auch sehr süß, wie die Love-Story behandelt wurde. Also das ist so eine eine süße Love Story irgendwo ist, die aber nie so richtig eine wird. Mhm. Ne? Das ist mehr so ein gegenseitiges Verständnis und ja, da, ne, da ist was, aber es wird, also das ist nicht das, der Fokus des Films. Ne? Das ist eher ein Teil von Robin Williams' menschlicher Entwicklung vielleicht, so, ne, dass sie ihm da so ein bisschen hilft und die sich einfach gut ergänzen in ihrer Arbeit und die Chemie zwischen den beiden war einfach fantastisch, fand ich.
Mhm. Ja, total. Super, super sweet. Zwischen den beiden auch die Initiative, die sie halt hat. So, ah, willst du was essen gehen? So.
Yeah,
yeah. Es war sehr schön. Vor allem halt auch, wie es angefangen hat, weil vor allem halt die Verbindung halt da zustande gekommen ist, weil er sich als Arzt gezeigt hat, der halt nicht irgendwie vom System schon irgendwie ausgeleiert wurde und irgendwie schon da eine gewisse Leidenschaft halt hat, Leuten zu helfen oder auch diesen Drang hat, irgendwas zu erforschen, weil er irgendwie ein Problem sieht, das ihn irgendwie so ein bisschen das Hirn kratzt und er weiß nicht, was da genau das mit sich so also an sich hat.
Ja.
Wo ich auch, darüber haben wir noch gar nicht geredet, diese kleine Montage einfach nur am Anfang, wo er merkt, da ist was und dann sammeln sie alle Patienten und dann so bis von der ersten Idee bis zur Entdeckung, dass sie das vielleicht das helfen könnte, fand ich auch irgendwie in dem Kontext, dass ich wusste, dass es auf eine realen Story ist, ich so, ah, krass, okay. Ist einfach so, kommst als Arzt dahin, du forschst eigentlich, du bist eigentlich, beziehungsweise ich weiß nicht, wie sehr von dieser Charaktereigenschaft aus dem Buch von dem eigentlichen Arzt genommen ist, aber
ja.
du kommst dann an diese Einrichtung und siehst ein Problem und denkst dir so, okay, oh fuck. Da ist was. Da kann ich denen vielleicht helfen. Und es war sehr interessant, so dieses Wissenschaftliche da hinzusehen. Mhm. Ah, okay, ich sehe die Reflexe. Und dann 3 Szenen später sind so 20 Leute, die den Ball zuwerfen, der eigentlich katatonisch sind. Und so, ey, was passiert hier gerade? Ja, ich fand es eine schöne Rampe gewesen, bis hin zu dem Punkt, wo dann das Medikament tatsächlich ausprobiert wurde und halt Robert De Niro dann so das erste Mal so einem bewusst irgendwie Mimik macht. Mhm. Und jemanden anschaut. Im Close-Up einfach so ein winziges Lächeln, einfach so ein bisschen, so ein Millimeter. Total. Und da habe ich schon geheult. So, oh Gott.
Oh no.
Der Aufbau dahin war halt einfach so, ach, es war stark. Und es ist so, es ist so ein Film, der in anderen Händen hätte es so ein richtiger Straight-to-TV-Movie also sein können, mit so ein bisschen zu viel Melodrama und so ein bisschen noch zu, wie soll man sagen, nicht langweilig, aber halt so. Ja, ich kann es schwer sagen, aber es hat so, die Story und das Feeling hat sowas, das hätte so ein Straight-to-TV aus den 80ern, so PBS-Ding, so ein 50-Minuten-Film oder 60-Minuten-Film sein können.
Ja, total.
Und ich finde, es ist einfach beeindruckend, dass der mich so gepackt hat, wie er mich gepackt hat. Also ich kann es mir eigentlich immer noch nicht wirklich erklären, wieso ich einfach so extrem gerührt war von Anfang an.
Ich meine, es ist ja auch oft tagesformabhängig und mein,
der hat halt ja, das stimmt getroffen. Auch, das stimmt.
Um da mal kurz reinzukrätschen, ich habe gegoogelt, was die Simpsons Voice Actor kriegen. Die sind wohl ungefähr bei 300.000 pro Episode plus ganz gerne mal 1 Million Bonus pro Staffel.
Boah. Ja, nice.
Und die machen immer noch 22 Episodenstaffeln, also Ka-ching.
Puh. Mir geht's nicht in den Schädel, wie heutzutage eine Show so viel Geld einnehmen kann, damit die so ausbezahlt werden.
Ja. Die waren wohl auch mal bei zwischen 400.000 und 500.000 pro Episode. Und dann, wo das halt mehr so in die Streaming-Richtung ging und mit der Disney-Übernahme, mussten sie wohl ein bisschen zurückstecken, weil es halt nicht mehr so viel Kohle eingespielt hat, ne, die Show, wie zu ihrer Hochzeit. Und jetzt sind sie wohl bei so 300.000 pro Episode. Furchtbar.
Ja, krass. Und dann halt plus halt diese Residuals halt. Jedes Mal, wenn eine Episode ausgestrahlt wird, kriegt man 10 Cent oder was auch immer.
I can't even.
Ja, ja.
That's stupid money.
Ja, 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 extrem.
That's fuck you money.
That's fuck you money right there.
Crazy. Einfach crazy.
Ja, dafür würde ich mich auch ein paar Tage pro Jahr in einen Voice Booth stellen. Aber gut für die.
Muss halt nur
sehr, sehr
1989
geil.
Gecastet werden und dann muss halt einfach nur auf einmal die beste Comedy-Animated-Show aller Zeiten sein für die ersten 10 Jahre. Also das ist ja diese, von Anfang an waren die ja schon, waren die Simpsons.
Ja, ja, ja.
Riesig.
Die haben auch mit 30.000 pro Episode angefangen, was auch viel war damals, 1989. Also die wurden von Anfang an nicht so schlecht bezahlt.
Ja, ja, ja.
Auch weil das, glaube ich, relativ früh erfolgreich war, habe ich jetzt so im Vorbeigehen gelesen. Aber ja, zurück zu Awakenings.
Zurück zu Awakenings, ja. Fuck, Mann.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir haben über, ich weiß es schon echt nicht mehr, wir haben bis sehr lang über das Gehalt von Julie Cavender gesprochen.
Ja, ja. Wie fandet ihr denn die Love Story, die Robert De Niros Charakter hat, so diese halbe, so ein bisschen kleine? Das ist ja auch so eine zahme Love Story, aus der ja auch nicht wirklich was wird, ne? Weil dann seine Symptome so zurückkommen und die ist so ein bisschen dazu da, die Tragödie so ein bisschen zu verstärken, eigentlich, ne? Ich fand die erstaunlich effektiv dafür, wie kurz sie eigentlich behandelt ist und wie klischeehaft sie hätte sein können.
Ja.
Fand ich sie eigentlich sehr menschlich wieder, ne? Wie damit umgegangen wurde. Es war weder so, dass er irgendwie so ein Love Interest hat, was sich Hals über Kopf in ihn verliebt. So,
ja, und es hätte es durchaus sein können und ich hatte auch die Befürchtung tatsächlich so ein bisschen.
Ja, genau.
Als wir sie das erste Mal sehen.
und es ist auf einer sehr menschlichen Ebene geblieben, fand ich. Und dadurch war es relativ erfolgreich, ne? Dann gibt es diese so ungefähr die bekannteste Szene des Films anscheinend, so die Tanzszene, die sie in der Cafeteria haben.
Ah ja.
Wo er schon sehr rückfällig ist wieder. Ich fand das alles sehr, sehr menschelnd einfach und das hat dadurch relativ gut für mich funktioniert.
Ja, total.
Ja, kann ich nur zustimmen. Es hätte sehr schnell sehr klischeehaft sein können, so dieses, die Tochter von einem anderen Patienten.
Ah ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe so eine Scrubs-Episode schon gesehen. So, hier ist eine Tochter von einem Patienten, jetzt mache ich ja, die an genau. Oder so. Sowas in die Richtung.
Ja.
Aber ja, ich finde hier scheint halt auch wieder, also kommt voll in den Vordergrund, wie ernsthaft sie jeden einzelnen auch Nebencharakter genommen haben, dass man das halt, dass halt auch diese Tochter, die halt ihren Vater da hat, der auch an irgendeiner Krankheit irgendwie auch, also jetzt nicht das Gleiche hat wie Robert De Niro, aber auch gelähmt ist,
ja.
Dass sie einfach die so respektvoll behandeln, dass das halt auch wirklich ein Charakter ist. Es ist halt diese Tochter. Es ist keine offensichtliche Love Interest, obwohl es ja natürlich in dem Film schon, aber man sieht sie nicht in dem Licht so, okay, das ist nur diese eindimensionale Person, die einfach nur für diesen Zweck hier da ist, damit Robert De Niro sich verliebt, sondern weil halt auch, man merkt halt auch in ihren Gesprächen, da geht es halt auch um seine Krankheit, um die Krankheit vom Vater, da kommt die Verbindung, es ist nicht irgendwie was, es kommt nicht aus dem Nichts und es ist auch nicht zu schnell. Und das Bittersüße ist ja, dass bevor was draus hätte werden können, hat er schon den Relapse. Also das ist das, was einen dann so fertig macht. Und dann auch, was auch die Tanzszene, wo er sich dann so allmählich ein bisschen beruhigt, während sie ihn hält, was das so schön macht, auch emotional stark macht in der Szene.
Ja, es hilft einfach so, die Tragödie seiner Situation so ein bisschen zu unterstreichen und erhöht, so ein menschliches Gegenüber zu geben. Ja.
Erhöht die Fallhöhe.
Ja.
So, jetzt hat er was, wofür, also nicht, dass es gesund wäre, für eine Beziehung zu leben, aber jetzt hat er noch was Zusätzliches, wofür er leben kann. So ein bisschen.
Ja, das wäre nicht die gesündeste Message, wenn das wäre. Aber es ist ja mehr so Teil dessen, was er nachzuholen hätte. Mhm, ne? Wenn er wieder zurück in ein Leben findet, was er irgendwie, ne, wo er quasi 40 Jahre schon verpennt hat, so blöd gesagt, ne? Wo ihm 40 Jahre gestohlen wurden. Also all die Erfahrungen, die er halt nie haben konnte. Und sich zu verlieben ist halt ein Teil davon und auf der Ebene wird es halt so ein bisschen gespielt. Ne? Es ist einfach sehr empathisch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja.
Was ist mit Robin Williams Performance?
Ted, ich habe das Gefühl.
Ich habe geheult. Das ist, nein. Ja. Nee, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich finde ihn sehr, sehr überzeugend als einen irgendwie so sehr introvertierten, sehr zurückgezogenen Mann. Sowohl in der Art, wie er sich gibt, als auch im, ich habe ja gesagt, so auch in seinem Physical Acting, wie er so einfach die Energie, die ausstrahlt, einfach nur die Schultern, die unten sind und irgendwie mit der Brille und dann schaut er immer so ein bisschen runter und ich finde, er nimmt einem schnell die Hand, um emotional im Film zu landen, weil er so, keine Ahnung, er strahlt so eine Offenheit aus, so diese diese Vulnerability, die dieser Mann hat und die er in seinen dramatischen Rollen reinsteckt, ist irgendwie einfach so fokussiert und so irgendwie so stark, dass man irgendwie sich direkt mit ihm verbindet, finde ich. Also zumindest war es bei mir so.
Ja.
Und ja, ich fand es eine sehr gute Entscheidung. Ich weiß nicht, also eine sehr gute Entscheidung, mit ihm anzufangen. Also ihn Film, als den einladenden Charakter zu haben, weil es einfach so gut funktioniert und weil er einfach so, ja, diese traurigen Augen hat. Die einen halt in Retrospekt.
Ja, die hat er halt.
In Retrospekt machten sie einen eigentlich noch trauriger, wenn man halt irgendwie so an seine spätere Zukunft denkt. Und es ist, ich heule jetzt gleich wieder, Mann. Also,
ja.
Es ist, ja.
Ich sehe ihn auch so ein bisschen wie bei Robert De Niro. Spielt er eine Rolle, die auch sehr schnell ein Klischee sein könnte. Also so ein bisschen der weltfremde, introvertierte Dude, der irgendwie ja, nicht so richtig mit Menschen umzugehen weiß. Ne? Das kann ja auch sehr schnell einfach ein überzogenes Nerd-Klischee sein. So, ne? Und ich finde, er ist extrem gut darin, das menschlich zu machen. Es lustig zu halten, ne? Also es gibt sehr viele lustige Momente, also überraschend viele lustige Momente damit, fand ich. Also ich habe sehr geliebt diesen Moment, wo die einen Ausflug machen und er hat einen Ausflug in den botanischen Garten gebucht, weil das halt ein Ort ist, an den er gern geht. Ne? Er läuft halt gerne herum und denkt nach und hat gar nicht so ein Gespür dafür, was andere Menschen so Spaß machen. Ja,
fragt so, what else is there?
Ich weiß gar nicht, was er sonst noch vorschlägt. Eine Bibliothek oder so. Oper, also irgendwie sowas. Oder eine Oper, genau. Ja. Und also da musste ich sehr lachen. Und er schafft es einfach, das so menschlich und so down to earth zu halten, dass es nicht in ein Klischee verfällt. Und genau das ist eben, was auch, glaube ich, die Beziehung zwischen diesen zwei Charakteren so authentisch macht. Selbst wenn der Film manchmal so ein bisschen in seine Melodramatik zu versinken droht, die beiden halten das sehr grounded einfach. Und ich glaube, das ist ganz viel, das tut ganz viel dazu bei, dass der Film so gut funktioniert, wie er tut. Ich erinnere mich auch, dass ich gelesen habe, dass Robin Williams wohl sehr nervös war oder sehr Angst vor der Rolle hatte, weil er gegenüber Robert De Niro spielen musste und Angst hatte, also halt einfach intimidated war von ihm und Angst hatte, dass Robert De Niro ihn quasi an die Wand spielt und das wohl auch so ein bisschen mit Humor einfach überdeckt hat. Und so die Szene, wo die im Auto durch die Bronx fahren, ne, wo er quasi seine alte Neighborhood wieder, also wo Robert De Niro seine alte Neighborhood quasi zeigt, da haben die, war wohl halt so eine Joke-Machine und hat Robert De Niro die ganze Zeit zum Lachen gebracht, um sich die Stimmung halt so locker zu halten. Und ich finde, das überträgt sich auch in der Performance, in der Chemie zwischen den beiden. Ne? Es ist relativ ungezwungen, es ist sehr humorvoll und trotzdem emotional ehrlich. Ne?
Ja, also ja, es ist nicht die Überdramatik, die es sein könnte irgendwie. Und das ist wirklich wie richtig meisterhaft eigentlich an dieser Performance, dass es eben nicht, dass es menschlich bleibt. So, ich glaube, das ist, was ich dazu fühle. Und es ist so schwierig. Also dieser schmale Grat zwischen halt irgendwie ein Jokey sein oder ins Dramatische gehen, das ist echt schwierig, den zu gehen. Und das ist echt gut gespielt in diesem Film.
Übrigens selbes mit der, eben wie schon angesprochen, mit der Beziehung zu Julie Kavanaghs Charakter, ne, die ebenso emotional grounded ist, die Beziehung zwischen den beiden. Und ich liebe einfach so die kleinen Momente, ne, auch da, wo er diese Rede vor den Spendern, vor den Leuten, die das finanziell unterstützen hält und sie ihnen dann einfach so eine Note schreibt, so ich weiß gar nicht, weniger langweilig oder was weiß ich irgendwie.
Weniger Science, also, und langsamer.
Weniger, und genau, ja, weniger Science und mehr für Blöde erklärt. So, ne? Ja, das waren so die kleinen Momente, die den Film für mich ausgemacht haben. Hättet ihr, wenn ihr eins ziehen müsstet, ein Fazit zu Penny Marshalls drittem Film Awakenings. Gibt es irgendwas von den drei Filmen, was sich so ein bisschen durchzieht? Könnt ihr da irgendwas festmachen?
Ich tue mir schwer, einen roten Faden durch alle drei Filme zu ziehen. Vielleicht auch daran, weil ihr erstes Projekt nicht wirklich von ihr ausgesucht wurde.
Ja. Den muss man, glaube ich, ausklammern, da hast du recht. Ja.
Aber ich glaube, mit Big und Awakenings und auch mit dem nächsten Film, über den wir reden werden, ich glaube, ich meine, Empathie ist ein Wort, das wir sehr oft jetzt benutzt haben. Und dieses ehrliche Down-to-Earth, wie ich befasse mich mit Menschen und ihren Gefühlen und ich bin da sehr empathisch denen gegenüber. Ich habe so das Gefühl, so wird auch jede restliche Filmografie ausschauen. Zumindest so wie, von den restlichen Filmen habe ich auch noch keinen gesehen, aber wenn ich mir die ganzen Poster anschaue, so ja, okay, die haben alle so ein Feeling von, okay, Filme, die Namen Melodrama sind, aber eigentlich da voll mit Herz und man eigentlich schon voll mit dabei ist.
Ich bin immer noch auf den Denzel Washington Whitney Houston Film gespannt. Ich habe das Gefühl, der könnte mir zu viel Melodrama werden, aber wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Bis dato kann ich das nur unterschreiben. Das ist der rote Faden und tatsächlich auch so ein bisschen Außenseiter ist ein roter Faden für mich. Selbst in Jumpin' Jack Flash haben wir es mit einer Außenseiterin zu tun.
Ja.
Außenseiter, die in Situationen geworfen werden, die ungewohnt sind. Also die eine Veränderung durchleben müssen und am Ende vielleicht gestärkt daraus hervorgehen. Das ist sehr pädagogisch gesprochen.
Aber fair.
Tatsächlich ein Zitat aus einem unserer pädagogischen Theaterstücke.
Na also.
Geh gestärkt daraus hervor. Okay.
Ja, in dem Sinn, ich meine, also das ist tatsächlich hier für mich die Überraschung bisher der vier Episoden, die wir jetzt geguckt haben. Wir nehmen gleich ja noch die nächste auf, weil ich halt zu dem Film überhaupt keinen Bezug hatte und sehr, sehr positiv überrascht war. Einfach noch nicht mal davon gehört hatte und das trotz des Casts und ne, der war ja auch, also, ach so, ich habe hier noch ein paar Infos, ne? Der war ja für 3 Oscars nominiert, inklusive Best Picture übrigens. Also Best Actor für Robert De Niro, also ne, deswegen wollte er den Part ja auch haben. Und das Drehbuch war auch nominiert, Best Adapted Screenplay.
Wo hat er verloren? Gegen Goodfellas?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, das wollte ich auch noch erwähnen, dass einfach 1990 hat er einfach Goodfellas und Awakenings gemacht, De Niro.
Jeremy Irons für Reversal of Fortune hat Robert De Niro den Oscar auf jeden Fall weggenommen.
Und Dances with the Wolves war Best Picture. Den habe ich nicht gesehen, aber
ich habe ihn auf DVD, weil meine Eltern überzeugt waren, dass ich ihn mögen würde, aber mit 14 mochte ich an 2,5 Stunden Western irgendwie nicht. Keine Ahnung warum.
Yeah, well.
Ah, das war das Jahr, wo Kathy Bates Best Actress für Misery gewonnen
hat. Oh, auch. Fäden spinnen sich aus unterschiedlichen Filmleague-Formaten zusammen. Ja, also genau, er hat nichts gewonnen. Und Penny Marshall war auch nicht nominiert. Er hat aber über 100 Millionen eingespielt, 109 Millionen Dollar weltweit. Das ist damit der zweite Film in Folge in Penny Marshalls Filmografie, der ein Einspielergebnis von über 100 Millionen eingebracht hat, nachdem sie mit dem letzten, mit Big, ja schon die erste Frau war, die jemals einen Film mit einem Einspielergebnis über 100 Millionen gemacht hat.
Mhm. Ja, krass, wie Big jeder kennt und Awakenings einfach komplett irgendwie vergraben wurde.
Ich glaube, super viel, was stark gehypt wird oder was halt monetär super erfolgreich ist, muss man manchmal ein bisschen mit einem Grain of Salt nehmen, weil man 30 Jahre später zurückguckt und dann sieht man ja, okay, der Film, der super erfolgreich war, der vielleicht einen Oscar gewonnen hat, so niemand kennt ihn mehr.
Ja, ich meine, viel mit vielen Oscar-Filmen, so warum auch immer, ne? Ja, und eine interessante, tragische, was weiß ich, Anekdote, die ich noch habe, ist, dass das Medikament, mit dem die Patienten in dem Film behandelt werden, L-Dopa, tatsächlich dasselbe Medikament war, mit dem Robin Williams dann mit dem seine eigenen Parkinson-ähnlichen Symptome kurz vor seinem Tod 2014 behandelt wurden.
Oh Gott.
Das war jetzt nicht designed, um dich nochmal so heul zu bringen. I'm sorry. Also noch eine Verbindung zur echten Geschichte. Und ich würde sagen, das war unsere Episode zu Awakenings. Mhm. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke, dass ich ihn angucken konnte. Ich habe nie was davon gehört, vorher von diesem Film. Und ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben.
Das ist doch schön. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Facebook, Twitter, Instagram. planetfilmgeek@gmail.com und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, wenn wir über den einen Film reden aus Penny Marshalls Karriere, den ich schon gesehen hatte und der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. A League of Their Own, eine Klasse für sich auf Deutsch. Darüber reden wir in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.